Wir heißen Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gedankenräume. Wir, das sind Bildungs- und InklusionsreferentInnen des Quabis-Teams der Universität Leipzig. Der Projektname Quabis wird sich zukünftig in FreeLeft wandeln. Dabei steht FreeLeft für Freiraum, für inklusive Lehre, Forschung und Transfer. In der heutigen Podcast-Folge Widerständig und Wunderbar über Selbstbestimmung und Vielfalt geht es um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Vor allem für Menschen mit Behinderung. Es soll um Selbstbestimmung gehen. Dazu werden verschiedene Menschen interviewt. Menschen mit und auch Menschen ohne Behinderung. Dabei geht es um die Gründung von Vereinen, um Vereine, die aufklären, aber auch Vereine, die von SelbstvertreterInnen sind. Es werden auch Gruppendiskussionen zu hören sein. Es soll auch um Empowerment gehen. Deswegen sprechen wir auch mit einem queeren und Flinter Kampfsportverein. Doch was bedeutet eigentlich queer und Flinter? Queer ist ein englisches Wort. Queer bedeutet auf Deutsch seltsam oder schräg oder auch lustig. Ähnlich wie die Wörter gay oder schwul ist queer ein Begriff, der früher als Beleidigung für homo- oder bisexuelle Menschen benutzt wurde. Heutzutage wurde der Begriff jedoch positiv zurückerobert und wird als Sammelbegriff für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt verwendet. Flinter ist ebenso ein Sammelbegriff. F steht hierbei für Female, ist auch ein englisches Wort, was auf Deutsch weiblich heißt. Hierunter fallen im Prinzip alle Cis-Frauen. Cis ist hierbei ein Adjektiv und beschreibt Frauen, die bei der Geburt als weiblich gelesen wurden und sich auch nach wie vor als Frau identifizieren. Das L in Flinter wiederum steht für lesbische Menschen, also Frauen, die Frauen lieben. Das I in Flinter steht wiederum für Interpersonen. Intergeschlechtlichkeit ist die Bezeichnung für Personen, denen aufgrund ihrer körperlichen Merkmale kein genaues Geschlecht zugeordnet werden kann. So kann zum Beispiel eine Person sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsmerkmale zeigen. Die Person hat dann zum Beispiel einen Penis und eine Gebärmutter. Das N in Flinter steht für non-binäre Personen. Diese Personen fühlen sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig. Sie sagen, es gibt mehr Geschlechter als nur Mann oder nur Frau. Das T in Flinter steht für Transpersonen. Trans ist ebenso ein Adjektiv. Transpersonen finden das Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde, als nicht passend. Transfrauen sind zum Beispiel Frauen, die bei der Geburt als Jungen eingeordnet wurden, sich jedoch als Frau identifizieren. Transmänner wiederum sind Männer, die bei der Geburt als Mädchen eingeordnet wurden, jedoch sich als Mann identifizieren. Es gibt auch Menschen, die sich als trans bezeichnen, weil sie sich als nicht-binär identifizieren.
Das A in Flinter steht für Agender, also Personen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen. Für sie ist Geschlecht nicht wichtig.
Flinter steht also für Cis-Frauen, für lesbische Personen, Interpersonen, non-binäre Personen, Transpersonen und Agender-Personen. Das Ziel in diesem Podcast ist es, viele Stimmen zu dem Thema Selbstbestimmung und Vielfalt, Queerness und Flinter mit und ohne Behinderung zu hören. Im ersten Teil des Podcasts hören wir Jenny. Jenny organisiert in Leipzig den sogenannten Dyke-Marsch und setzt sich politisch für queere Rechte ein. Dyke ist ebenso ein englisches Wort und war früher ein Schimpfwort für Lesben. Heute nennen sich Personen im Sinne des Empowerments selber Dyke. Der Dyke-Marsch ist eine Demonstration für die Rechte von lesbischen Menschen. Im Folgenden hören wir ein Interview mit Jenny. In diesem spricht Jenny über ganz persönliche Biografieerfahrungen im Kontext des Queerseins.
Was bedeutet bei dir Queen?
Queer meinst du? Das ist so eine sehr große Frage. Was bedeutet für mich Queer sein? Ich glaube, Queer sein ist einfach, also so von der Definition her, für mich auch ein so, also nicht innerhalb so der sozialen Normen, die es in der Gesellschaft gibt, leben. Das heißt, ich bin nicht heterosexuell, ich bin nicht cis, also das heißt, ich fühle mich nicht als Frau, also nicht mit dem Geschlecht, was mir bei der Geburt zugewiesen wurde. Das heißt, das einmal einfach so anders sein im Sinne von, was irgendwie die Gesellschaft so vorschreibt. Und gleichzeitig ist queer irgendwie einfach so eine Lebensweise auch. Also einfach so zu leben, wie ich selber will und nicht, wie andere wollen, dass ich lebe. Genau. Und es hat auch irgendwie ganz viel mit so Gemeinschaft mit meinen ganzen queeren Friends zu tun und ganz viel, ja, einfach so sein können, wie man ist.
Ab wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du queer bist?
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. Ich glaube, es gab jetzt nicht so den einen Moment und ich war so, boah, ja, jetzt. Ich glaube, es war einfach nicht in meinem, also ich bin aufgewachsen und ich kannte keine queeren Menschen. Also so um mich rum waren alle halt, also du wächst halt auf und denkst irgendwie alle, okay, Mann liebt Frau, Frau liebt Mann ungefähr. Und ich hatte gar keine andere Idee in meinem Kopf. Und dann bin ich nach Leipzig gezogen und habe mein Studium begonnen und habe einfach dann so, also schon auch früher dann irgendwann am Ende meiner Schulzeit, aber in Leipzig erst so richtig erfahren, was irgendwie Queerness bedeutet und was es für viele verschiedene Sexualitäten und Gender gibt. Und dann genau irgendwie gemerkt, dass ich glaube, ich hatte so den typischen Start am Anfang, war ich so, okay, ich unterstütze das alles und ich finde das alles so, ich will, dass queere Menschen mehr supported werden. Und dann habe ich so gemerkt, immer mehr, okay, vielleicht gehöre ich mich auch, irgendwie fühle ich mich auch selber so und gehöre auch dazu. Und dann hatte ich so ganz typisch, fand ich eine Freundin toll. Und dann hatte ich so ein Plenum, weiß ich noch, hatten wir so ein Gespräch. Und dann war das Gespräch vorbei und ich war so, ich weiß es, ich bin queer, ich fand sie so toll. Und dann, ja, habe ich erstmal Freundin angerufen und war so, ich muss dir was erzählen.
Wie hat sie darauf reagiert?
Ich hatte so richtig viel Unterstützung und war so, hat sich richtig gefreut für mich. Also so, ich hatte sehr viel Glück so mit meinen FreundInnen, weil da waren auch schon mehrere queer. Das heißt, genau, ich wusste, das ist so kein, also gar kein Problem, sondern eher so, yay, noch eine Person. Bei meiner Familie, also da habe ich auch nur meiner, also so dieses Coming Out, dass man so explizit erzählt, hey, das und das, hatte ich auch nur bei meinen Eltern und bei meiner Oma. Und da hatte ich so sehr viel Sorge und so auch ein bisschen Angst davor, das zu erzählen. Obwohl ich schon auch eine sehr unterstützende Familie habe. Und es war auch voll okay, aber ich, also so, sie unterstützen mich auch voll. Und da gab es jetzt nicht so negative, aber sie sind halt trotzdem sehr in so diesem Normendenken gefangen. Zum Beispiel, es gibt ja nicht nur lesbisch und schwul als so Sexualitäten, aber das sind so die zwei, die so, sage ich mal, gesellschaftlich ein bisschen anerkannter sind. Und sie denken da so relativ eng in ihren Vorstellungen, was überhaupt Queerness bedeutet, weißt du?
Bist du offen in das Thema queer?
Du meinst, dass ich offen damit umgehe?
Ja, oder so offen darüber redest, dass du das bist?
Ja, also mittlerweile schon. Also ich glaube, es macht einen Unterschied zu, also dass ich so lesbisch bin, das sage ich gerne allen und überall. Da bin ich so sehr selbstbewusst drinne. Aber dass ich, also genau, ich sage selber zu mir, dass ich nicht binär bin. Also genau, kein, nicht Mann oder Frau. Und da, das, genau, das finde ich schon schwierig. Gerade weil, also gerade wenn es dann um Arbeit oder Studium oder sowas geht, weil halt viel auch nicht-binäre Menschen einfach nicht wirklich anerkannt sind in der Gesellschaft, nicht irgendwie ja, gesehen werden. Da bin ich noch nicht so selbstbewusst im Umgang leider oder habe so Angst vor Diskriminierung auch einfach.
Die Angst vor Diskriminierung am Arbeitsplatz, die Jenny anspricht, ist berechtigt. Gerade wenn man sich die Ergebnisse des dritten großen LGBTI-Surveys für Deutschland 2024 anschaut. Insgesamt nahmen an dieser Umfrage 16.000 Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche Menschen teil. 55% gaben an, dass Vorurteile und Intoleranz gegenüber Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und intergeschlechtliche oder insgesamt queere Menschen in den letzten 5 Jahren in Deutschland angestiegen sei. 65% der Befragten sind auch der Meinung, dass die Gewalt gegenüber Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen und intergeschlechtlichen queeren Menschen zugenommen habe. Auch bei der Jobsuche gaben beispielsweise 36% der Transpersonen an, in den letzten 12 Monaten Diskriminierung erfahren zu haben. Und 39% der befragten Transpersonen fühlten sich im letzten Jahr am Arbeitsplatz diskriminiert. Mit seinem Song »When I Forgive You« bezieht Transaktivist und Musiker Sascha Ellen politisch Stellung.
change if we just sat down to speak. I'm not fed up with you for fearing something that you've never seen. When people painted you a picture of who I am supposedly, it's not surprising that you're trying to not get too close to me. Such hatred for a stranger. You'll find it strange when I hold kindness to your anger. I find it strange this shape you mold me into. And you'll find it strange when I forgive you. Mrs. Mass, I wouldn't blame her if at her age it was all too much to grasp. And she don't know all of the proper terminology and words, but at 83, her love for me is what made her want to learn. Cause I'm not an act of revolution that you're watching on the news. I bet you'd like me if we talked. I bet you wouldn't have a clue. And when the swords are to the side, when the army finally falls, you'll see we're just two human beings, not too different after all. All your violence, all your venom won't come close to getting rid of me. And at the pearly gates, all those statements you made will suddenly be things you didn't really mean. I find it strange to hold such hatred for a stranger. You'll find it strange when I hold kindness to your anger. I find it strange this shape you mold me into. And you'll find it strange when I forgive you.
Zwar sind in den letzten Jahren einige gesetzliche Errungenschaften zu benennen, unter anderem die Einführung der Ehe für alle 2017, seitdem auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen, und dem auch kürzlich eingeführten Selbstbestimmungsgesetz im November 2024 für trans-, inter- und nonbinäre Personen. Durch das Selbstbestimmungsgesetz gibt es nämlich nun die Möglichkeit, den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister und den Vornamen durch eine Erklärung beim Standesamt ändern zu lassen. Die Vorlage eines ärztlichen Attestes oder die Einholung von langwierigen Gutachten in einem Gerichtsverfahren sind nun nicht länger erforderlich. Das ist natürlich ein großer Fortschritt. Gleichzeitig bestehen Diskriminierungsgefahren weiterhin im medizinischen Sektor. Gerade im Hinblick auf geschlechtsangleichende Maßnahmen, die mehrere Gutachten von PsychotherapeutInnen und PsychiaterInnen erfordern. Dabei erfahren Transpersonen noch einen sehr pathologisierenden Blick. Das heißt, Transsein wird in der internationalen Klassifikation von Krankheiten, also dem ICD-10, noch als psychische Erkrankung aufgelistet. Das ist ähnlich wie bei Homosexualität in den 90er Jahren. Homosexualität wurde nämlich auch mal als psychische Erkrankung im Vorgänger ICD-9 aufgelistet. Aufgrund der aktuellen Forschungsergebnisse wird die Kategorie Transsexualismus als psychische Erkrankung im ICD-11 gestrichen. Das ist gut. Aktuell befinden wir uns jedoch noch in einem Übergang von ICD-10 zu ICD-11. Das heißt, derzeitig brauchen Transpersonen immer noch eine Diagnose für den Erhalt von geschlechtsangleichenden Maßnahmen, was natürlich Vorurteile und Stigmatisierungen gegenüber Transpersonen begünstigt. Jenny ergänzt des Weiteren:
Also Diskriminierung im Gesetz. Es gibt zum Beispiel, ich habe leider keine Ahnung von Paragraphen oder irgendwas, aber ich weiß zum Beispiel, weil ich mich halt mehr mit so genau lesbisch sein auch auseinandersetze, dass halt zum Beispiel, wenn lesbische Eltern ein Kind haben oder ein Kind bekommen, dann ist es nicht einfach wie bei einem Heteropaar, sind das dann halt einfach die Eltern, sondern die Person, die sozusagen nicht das Kind selber geboren hat, muss dann das eigene Kind erst adoptieren, Das finde ich mega absurd, so, ja, dass du irgendwie dann da dein Kind adoptieren musst. Und so ein Adoptionsprozess ist ja auch mega aufwendig und dauert lange. Also das ist mega die Benachteiligung. Genau, außerdem im Grundgesetz, in Artikel 3, wo so drin steht, dass Menschen nicht benachteiligt werden aufgrund von verschiedenen Merkmalen. Und dort steht drin, Menschen dürfen nicht benachteiligt werden aufgrund von Geschlecht. Also dass zum Beispiel halt Frauen nicht benachteiligt werden dürfen. Aber da steht nicht sexuelle Orientierung drin. Ne? Und das finde ich zum Beispiel auch wichtig, dass das mit aufgenommen werden muss, dass halt ja überhaupt erstmal anerkannt wird, dass Leute wegen ihrer Queerness, weil sie eben nicht hetero lieben, genau, diskriminiert werden. Viel zu tun.
Welche Probleme mit Aufklärung?
Also du meinst einfach, wie überhaupt über Queerness aufgeklärt wird in der Gesellschaft? Ja, ich würde sagen, da gibt es ganz viele. Also das fängt ja an, halt im Kindergarten, in der Schule, wie wir irgendwie aufwachsen, dass halt irgendwie im Kindergarten, also ich habe so das Beispiel auch bei einer Freundin, dass irgendwie der Sohn von ihr irgendwie doof angeschaut wird, weil er irgendwie Nagellack trägt. Und da geht es ja schon los mit so Zuschreibung von, ein Junge darf nur das und das, ein Mädchen muss das und das, darf keine kurzen Haare haben. Also da geht es ja schon los mit, wir pressen irgendwie Kinder oder Menschen in so eine bestimmte Form, wie wir sie uns vorstellen und lassen nicht einfach Leute so sein, wie sie sind. Also das ist für mich auch ja genau, was ich meinte, was queer sein ist, einfach Menschen so sein zu lassen, wie sie möchten. Und ich finde, das fängt genau im Kindergarten an und geht in der Schule weiter. Und gerade in der Schule, also so sexuelle Bildung und Aufklärung, ist so schlecht einfach. Das sollte auf jeden Fall bedacht werden. Viel mehr Projekte, viel mehr Angebote. Also so, es gibt ja coole Stellen, die das anbieten, aber da braucht es mehr Geld dafür, muss mehr ausgebaut werden, das muss fest verankert werden in den Lehrplänen. Da ist, glaube ich, noch viel, was man machen kann. Ja.
Wie gehen Sie mit an Ausgrenzungen? Hast du schon mal was mit einer Ausgrenzung erlebt?
Ich glaube, ich habe schon auf jeden Fall so viel einfach Blicke, schon allein, wenn ich mit meiner Beziehungsperson irgendwie händchenhaltend irgendwo langlaufe, wie viele Leute einen irgendwie so abschätzig anschauen. Oder wir waren zum Beispiel im Urlaub in Italien und wir waren ganze Zeit, also so, man fühlt sich einfach nicht so sicher und man weiß einfach nicht, was die Leute über einen denken. Und deswegen, also habe ich das Gefühl, zieht man sich dann eher so in seine eigenen Räume zurück, wo man so weiß, da sind queere Menschen, da fühle ich mich wohl. Aber so in öffentlichen Orten ist es jedes Mal, also auch oder im Hauptbahnhof in Leipzig, denke ich jedes Mal so, oh Gott, können wir jetzt hier küssen oder kommt dann irgendein blöder Spruch? Also so, es ist einfach so ein ständiges drüber nachdenken, wo bewege ich mich, wer guckt mich gerade an. Ich finde, das ist so sehr präsent oder auch genau so Arbeitsorten oder Ärztinnen und so, so sage ich das jetzt oder wie reagieren sie dann? Ja, ich glaube, das ist so, was immer viel im Kopf abgeht.
Und das Ausgrenzung macht dich da ein bisschen traurig oder ist das bei dir so wütend in den Bauch? Wie ist das bei dir, wenn ich mal fragen darf?
Ich würde sagen beides. Also schon, dass ich manchmal auch einfach, ja, ich glaube, wenn ich so eher gerade nicht so viel Energie habe, dann bin ich einfach nur traurig und könnte wahrscheinlich einfach nur so ganz Zeit heulen und denke mir so, ach, was für eine Kackwelt so. Genau, manchmal, wenn ich halt, ich glaube, wenn es so um mich selbst geht, dann bin ich immer eher so traurig und wenn ich das irgendwie bei Friends mitkriege, dann bin ich immer so richtig wütend. Und dann will ich am liebsten immer so hin und so richtige Ansage machen und so für die einstehen, aber ja, ich glaube, es ist schon auch sehr viel Wut einfach, ja.
Bist du politisch, bist du da aktiv?
Ja, also wir haben tatsächlich letztes Jahr, habe ich mit meiner Beziehungsperson auch, oder Anfang dieses Jahr, haben wir angefangen, den Dyke-March zu gründen. Das ist eine Gruppe, die den, genau, wir haben dieses Jahr auch vor 3 Wochen oder so den allerersten Dyke-March in Leipzig organisiert. Dyke ist, genau, das war früher eine Beschimpfung für Lesben und das wurde sich aber so positiv zurückerobert. Genau, also ist eine Demonstration für lesbische Sichtbarkeit. Genau, und da sind auch ganz viele tolle Menschen gekommen und ich bin da gerade mit, genau, wir sind da mehrere Dykes, die das gemeinsam organisieren. Und das tut richtig gut, einfach so zusammen was auf die Beine zu stellen und Genau. Auch einfach gegen so lesbisch sein hat ja so viele verschiedene Facetten, die da gemeinsam mit reinspielen. Also so, es gibt ja, einfach so zum Beispiel Dykes mit Behinderung oder Dykes of Color. Also genau. Und das irgendwie alles zusammenzudenken und da so Kämpfe zusammenzuführen, gerade wenn man jetzt irgendwie sich auch so die Wahlen anschaut, finde ich es richtig wichtig, politisch aktiv zu sein und da genau gemeinsam gegenzuhalten.
Songs Queer Liberation der Leipziger Flinter Band All Flavors widmen wir uns nun im Folgenden den Erfahrungen des Selbstvertretungsvereins Melisse e.V. zu. Ines und Paul sprechen im Folgenden über die Rolle und Schwierigkeiten von Vereinen und geben uns einen kleinen Einblick in ihre Projektarbeit. Der Verein Melisse bot 2019 bis zum Projektförderungsende 2022 Beratung von und für Menschen mit Behinderungen zum Thema Sexualität, Selbstbestimmung und Queerness an.
Was haben Sie denn genau dort gemacht?
Also ich war ja ein Projektleiter für zwei Projekte. Das erste Projekt hatte die Aufgabe, Menschen mit Behinderung und Fachkräfte und Angehörige zu befragen, Was ist eigentlich der Bedarf? Was brauchen Menschen mit Behinderung? Warum oder wodurch werden Menschen mit Behinderung behindert? Oder grundsätzlich? Das war die erste Aufgabe des ersten Projekts. Das heißt, ich habe eine Befragung gemacht, habe ganz viele Leute befragt mit einem Fragebogen in schwerer und leichter Sprache, habe die Ergebnisse zusammengesammelt. Da sind 5 Sauereien rausgekommen. Diese 5 Sauereien habe ich auf einem Fachtag vorgestellt und habe ein Konzept entwickelt. Das ist also ein Heft in schwerer Sprache, was erklärt, wie man es besser machen kann. Und das war die Aufgabe von dem ersten Projekt. Also da habe ich noch gar nicht beraten. Da habe ich einfach nur erstmal versucht rauszufinden, was die Leute brauchen. Als ich das dann in dem ersten Projekt rausgefunden habe, habe ich das zweite Projekt gestartet. Und dort ging es dann darum, die Probleme oder die Bedarfe der Menschen, die behindert werden, zu bekämpfen, zu bearbeiten und zu thematisieren. Und da hatten wir 3 Projektbausteine. Der erste Baustein war Schulungen für Fachkräfte. Der zweite Baustein war Sprechstunden mit Menschen, die behindert werden. Also Sprechstunden zu Liebe, Sexualität, Partnerinnenschaft, alles, was damit zu tun hat. Und das dritte war Vernetzung. Das heißt, bei uns haben ganz viele Leute angerufen und gefragt, wo finde ich eine Sexualbegleiterin? Wo kann ich mich hinwenden, wenn ich eine Partnerin suche? Kann ich mal zu Ihnen kommen und können wir uns mal austauschen über Methoden? Also das waren die 3 großen Bausteine. Das heißt, wir haben Schulungen gemacht mit Menschen, die behindert werden, Sprechstunden mit Einzelpersonen, Paaren und Gruppen. Und wir haben ganz viel Vernetzungsarbeit gemacht, um das Thema in die Öffentlichkeit zu bringen.
Was sind die denn dann auch als bei Ihnen hingekommen? Zum Beispiel die Menschen mit Behinderung über Sexualität oder auch nur Gewalt? Und da gab es noch ein anderes Thema, was Sie besprochen haben dort?
Die haben halt gefragt, wie flirtet man, wie funktioniert es mit Sex quasi. Ne? Mhm. Mit solchen Fragen kommen die quasi zu uns. Mhm. Wie findet man einen Partner? Genau.
Und du hast denen dann einen Tipp gegeben, wie wir das funktioniert.
Ich habe das mit Paul zusammen gemacht. Wir arbeiten ja immer im Tandem.
Okay.
Genau, wir bereiten uns zusammen vor und jeder hat dann, wenn wir in den Schulen zum Beispiel sind, hat dann jeder seine Aufgabe quasi.
Es gab ganz oft das Thema Beziehungsberatung, also dass sozusagen ein Paar zu uns gekommen ist und Fragen hatte zu Geschlechtsverkehr, wie funktioniert das, zu Verhütung, aber auch zu ganz normalen Paaralltag, was kann ich mit meiner Partnerin, meinem Partner machen. Ganz viele kamen zu uns, weil sie eine Partnerin gesucht haben, also es waren vor allem Männer, deswegen sage ich auch Partnerin. Einige kamen zu uns, weil sie einfach Interesse an Geschlechtsverkehr hatten und eine Sexualbegleiterin oder eine Sexualassistentin gesucht haben. Dann haben viele uns natürlich angerufen, weil sie eine Schulung buchen wollten. Das heißt, wir sind in die Werkstätten, in die Wohnheime, in die Beratungsstellen gegangen und haben dort Schulungen durchgeführt. Oder wir sind in irgendwelche Werkstätten gegangen und haben sexuelle Bildung gemacht. Das heißt, wir haben mit den Menschen darüber gesprochen, welche Gefühle gibt es, wie ist der Körper aufgebaut, wie kann man zu Penis sagen, wie bezeichnen sich die Geschlechtsteile und so weiter. Dann haben Sie ja schon gesagt, ganz oft war das Thema sexualisierte Gewalt. Da war immer das Problem, dass das therapeutisch nicht aufgearbeitet werden konnte, weil es keine Therapeutinnen gab, die mit den Menschen arbeiten konnten und wollten. Dann gab es natürlich auch ganz oft das Thema Angehörigenarbeit. Das heißt, bei uns haben Eltern angerufen oder gesetzliche Betreuerinnen. Auch Richter und Staatsanwälte haben angerufen, weil Menschen mit Behinderung vor Gericht standen, wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten und unsere Unterstützung brauchten. Und natürlich wollten einfach ganz viele Leute wissen. Es ging auch ganz oft um das Thema sexuelle Vielfalt. Es kamen Männer und Frauen zu uns, die sich unwohl in ihrem Körper gefühlt haben und wissen wollten, welche Möglichkeiten es gibt.
Wie fehlt denn das Außenstellen von Menschen mit Behinderung? Womit die in Ausstellen, wo die dann hinkommen können?
Naja, es gibt ja schon Stellen, wo Menschen hingehen können, aber für unsere Zielgruppe, die wir quasi haben, fehlt da eine Anlaufstelle. Es gibt ja schon die Libelle und so. Also es gibt ein paar Anlaufstellen, aber eben nie für die Zielgruppe, die wir haben.
Welche sind das?
Mit Lernschwierigkeiten, geistige Behinderung. So. Mhm. Für die gibt es halt keine Anlaufstellen. Na, weil es gibt ja ganz viele verschiedene Fragen, die Menschen mit Behinderung haben. Und dafür fehlt es einfach. Und deswegen mache ich und Paul das gerade weiter, weil wir das eben wollen. Ja.
Warum ist das so ein Tabu für Menschen mit Behinderung?
Naja, das Tabu ist einfach nie für Menschen mit Behinderung. Die reden genauso drüber. Es ist eher für die Angehörigen, weil Eltern reden nie so gerne über Sex mit ihren Kindern, die eine Behinderung haben, weil sie dann denken können, okay, mein Kind wird dann in 3 Monaten schwanger oder so. Das ist halt wirklich so, dass die Angst, dass die Eltern dann das Kind aufziehen müssen quasi. Und auch im Wohnheim ist das so, dass es auch so ein Tabuthema ist, weil die Betreuerin oder manche halt die Leute betreuen, die können nie darüber reden oder wollen es auch nie. Und es ist ja nicht gleich, ich will jetzt mit meinem Partner schlafen, sondern es gibt ja auch Unterschiede. Zum Beispiel wollen ja Menschen ja bloß, zum Beispiel wenn sie nebeneinander liegen und Betreuer kommt rein, dann denken die ja gleich, oh, die hatten Sex. Und aber wenn du mal genauer nachfragst, dann antworten die ja auch manchmal, wir haben nur gekuschelt. Also so unterschiedlich kann das quasi sein.
Ne? Die werden dann immer so unterstellt, dass hätte genau. das gemacht.
Und es wäre halt gut, wenn es auch für Wohnheime so eine Anlaufstelle gibt, wie gehe ich damit um, was mache ich, wie kann ich das abbauen, wenn mein Klient kommt, verschiedene Dinge fragt, wie antworte ich oder wie kann ich das an eine Kollegin zum Beispiel abgeben.
Während das Projekt Melisse einen bedeutsamen Beitrag im Sinne der Selbstbestimmung durch das Beratungsangebot von und für Menschen mit Behinderung leistete, wollen wir uns nun genauer mit dem Thema Selbstbestimmung und Fremdbestimmung auseinandersetzen. Im weiteren Teil des Podcastes hören wir im Rahmen der Boxwoche Menschen mit und ohne Behinderung über Selbst- und Fremdbestimmung sprechen. Sie waren alle Teil einer Flinterreise, bei der es um Boxen und um Empowerment allgemein ging. Doch was bedeutet eigentlich Selbstbestimmung und Fremdbestimmung? Ich bin mein eigener Mensch. Ich weiß, was für mich gut ist, in meinem Leben. Schluthauer. Selbstbestimmung bedeutet, alleine sagen und entscheiden können, was ich machen möchte und was für mich richtig ist und was ich will. Sich nichts von anderen sagen zu lassen, eigene Entscheidungen zu treffen. Selbstbestimmung spielt eine wichtige Rolle, um selbst frei sein zu können. Bei der Entscheidung, wo man wohnen möchte, in der Freizeit, zu entscheiden, welche Freunde jemand haben möchte oder mit welchem Partner oder Partnerin jemand zusammen sein will. Selbstbestimmung bedeutet, alleine entscheiden zu können, was jemand machen möchte. Fremdbestimmung hingegen bedeutet, dass andere Personen die Macht über einen haben. Sie treffen Entscheidungen über den eigenen Kopf hinweg. Es gibt keine eigene Mitbestimmung. Oft werden Menschen mit Behinderung in Schubladen gesteckt, klein gehalten und fremdbestimmt. Dabei werden oft Machtpositionen ausgenutzt. Zum Beispiel von BetreuerInnen. Menschen ohne Behinderung denken oft, sie wären mehr wert. Fremdbestimmung geht schon in der Erziehung los. Oft werden Kinder mit Behinderung keine eigenen Entscheidungen zugetraut. Fremdbestimmung kann in vielen verschiedenen Bereichen stattfinden. Zum Beispiel bei der Arbeit, in Beratungssituationen, in der Freizeit, bei ÄrztInnen, BetreuerInnen, FreundInnen, aber auch in der Partnerschaft oder in der Sexualität. Im Folgenden hören wir die Interviewteilnehmenden der Boxwoche zum Thema Selbst- und Fremdbestimmung.
Ich möchte über Sexualität reden. Ich möchte mit Miguel Sex haben, Kinder, eigene Wohnung und heiraten.
Und das findest du selbstbestimmt und ja. nicht fremdbestimmt?
Nee. Meine Eltern sollen sich da raushalten, weil wir, meine Freundin ist bestimmt, was selber mir das wollen.
Wir hatten gestern auch über Arbeit geredet, selbstbestimmt oder fremdbestimmt.
Ich arbeite im Kaufhof, in der Werkstatt.
Ist das selbstbestimmt oder fremdbestimmt?
Ich bestimme das selber.
Wie sieht es euch aus bei Arbeit?
Fremdbestimmt. Die Betreuer damals entschieden oder so. Also schon Jahre in der Werkstatt. Aus und gesundheitlichen Gründen.
Jetzt in der Woche-Werkstatt ist?
Nee, ich meine das jetzt allgemein in der Werkstatt.
Aber jetzt hast du das?
Das habe ich jetzt selber entschieden, dass ich woanders Praktikum machen möchte.
Und das andere war fremdbestimmt und das andere, was du jetzt machst, selbstbestimmt.
Ja.
Wie ist es bei euch mit Wohnen? Ist das fremdbestimmt oder selbstbestimmt?
Bei mir ist das fremdbestimmt, weil es nur meine Freundin mich was angeht und nicht meine Eltern.
Wohnst du bei deinen Eltern?
Juliane? Ja.
Okay. Und du würdest gerne ausziehen?
Ja, mit meinem Freund zusammen.
Okay.
Also ich wohne in ihrer eigenen Wohnung jetzt, aber es hat ja auch gedauert, bis ich dort ausziehen durfte oder so. Habe aber so eine Ambulantbetreuerin, die immer die Woche kommt.
Und findest du das selbstbestimmt oder fremdbestimmt, dass einer zu dir kommt und
guckt? Ja, das wurde entschieden. Also fremdbestimmt wurde das.
Freizeit steht da. Wie habt ihr da erlebt? Freizeit selbstbestimmt oder fremdbestimmt?
Selbstbestimmt.
Selbstbestimmt.
Warum? Weil ich dann die Zeit mit meinem Freund verbringen will. Mit dem zu schwimmen zu gehen, ins Kino gehen. Mit meinem Freund alles alleine.
Darfst du das jetzt schon? Darfst du das jetzt schon selbstbestimmt sagen, ich möchte jetzt ins Kino, oder muss das die Familie noch entscheiden?
Ja, ich mache das mit meiner Familie, meinem Freund, mit seiner Mutti.
Okay. Und du sagst, das ist selbstbestimmt für dich?
Eine Freizeit selbstbestimmt.
Okay, warum, wenn ich fragen darf?
Weil ich in so welchen Kursen bin, Lese-, Schreibkurs oder Theater oder so.
Mhm. Ich darf sie selber entscheiden, dass ich, ob ich mich mit meinem Freund treffe oder nicht, weil seine Mutter ist sehr häufig dagegen, dass ich mit ihm zusammen im Bett schlafe, aber das geht sie eigentlich gar nicht an. Das ist ja zwischen uns selbst bestimmt. Er darf ja entscheiden, bei ihm mitschlafen oder nicht.
Wie ist es bei euch Beziehungen und Sexualität und Liebe? Dürft ihr selbstbestimmt oder fremdbestimmt entscheiden?
Selbstbestimmt. Da haben wir jetzt die Betreuer nichts eigentlich damit zu tun. Oder ich sage jetzt nie wie andere Eltern oder so.
Ich will das mit meinem Freund selber reden drüber.
Okay.
Ohne Eltern. Wenn er mich küsst oder streichelt oder mich ausziehen will, er mich fragt, darf ich das? Und dann sage ich ja.
Wie ist das bei euch mit Familie? Fremdbestimmt oder selbstbestimmt?
Selbstbestimmt.
Also ein Beispiel? Kannst du da ein Beispiel erzählen in der Familie, dass du selbstbestimmt bist?
Weil ich gerne mal mit meinem Freund selber eine Familie gründen möchte.
Naja, bei uns ist es so, bei uns ist es fremdbestimmt, weil bei uns das die Jugendämter entscheiden, wer reinkommt. Hm. Also bei uns hat bei jedem Kindern das Jugendamt entschieden, dass es aus den eigenen Familien rausgenommen wird und bei uns in die Familie kommt, weil wir sind die Kinder der Familie, in denen die Kinder auch, die nicht in Teil sollten, weil sie noch so klein sind. Wie unser Kleinster, der wurde nämlich abgeschoben, sollte ins Kinderheim. Hm. Und da hat meine Pflegemutter gesagt, das können Sie vergessen, der kommt zu uns. Das war, bei uns wurden alle durch das Jugendamt aufgenommen.
Kann ich dir noch eine Frage stellen dazu, Mandy? Hm? Ob ich das richtig verstehe? Also, die Kinder, die zu euch kommen, können es nicht selber entscheiden. Das entscheiden die Eltern, also die Pflegeeltern, wer zu euch kommt.
Genau, und das Jugendamt.
Und das Jugendamt.
Okay. Ist auch eine Trolle.
Okay. Und du wohnst nicht bei den echten Eltern, nur Pflegefamilie?
Genau. Okay. Bei mir wurde das ja auch durch das Jugendamt entschieden, dass ich aus der Familie rauskomme, weil ich meine leibliche Mutter um mich nicht gekümmert habe.
Ist das dann für dich, also ja, das ist irgendwie fremdbestimmt, aber Kinder können ja häufig auch noch gar nicht entscheiden, wo sie hinwollen. Also ist es vielleicht ja auch gut, dass da andere Menschen sind, die sagen, okay, du musst da raus, wir finden für dich einen behüteteren Ort. Da ist ja dann vielleicht die Fremdbestimmung gar nicht so schlecht.
Ja.
Oder? Mhm.
Schule, ist das, wie ist das bei euch? Fremdbestimmt oder selbstbestimmt? Das heißt, konntet ihr mitentscheiden, wo ihr dann im Teenie-Alter wart, entscheiden konntet, welche Schule ihr geht? Mhm. Wer hat das dann gemacht?
Na, die Betreuer aus dem Kinderheim zum Beispiel.
Das war fremdbestimmt?
Ja.
Warum, wenn ich mal fragen darf?
Also es waren auch Gründe mit, ich würde ihm nicht hinterherkommen oder sowas. Durfte zum Beispiel auch kein Englisch lernen, was ich schade fand.
Also ich bin jetzt aus meiner Schule raus in Bonnewitz.
Okay.
Ich bin auch aus der Schule raus.
Gesundheit, wer entscheidet das bei euch? Fremdbestimmt, selbstbestimmt?
Bitte, was noch mal?
Gesundheit, dürft ihr selber entscheiden, welchen Arzt ihr besucht? Selbstbestimmt oder fremdbestimmt, muss einer mit euch mitgehen und sagen, wo es lang geht?
Ich gehe mit der Mama alleine zum Zahnarzt.
Welchem aus?
Findest du das selbstbestimmt oder fremdbestimmt?
Fremdbestimmt.
Warum bin ich fremd?
Weil meine Eltern das so wollen.
Wie ist das mit Essen? Selbstbestimmt? Wie ist das mit dem Geld oder fremdbestimmt?
Selbstbestimmt, weil ich mein eigenes Geld benutzen möchte.
Kochst du auch für dich selber? Wer kocht für dich?
Meine Eltern.
Ja, das ist ja fremdbestimmt, weil deine Eltern dir das kochen und nicht du.
Oder darfst du dir jeden Tag wünschen, heute möchte ich Pfannkuchen mit Speck?
Hey, ich mag es lieber mit meinen Eltern.
Okay. Wie ist es bei euch allen?
Selbst. Und okay. Selbstbestimmt mit dem Essen.
Kannst du genau sagen, warum selbstbestimmt?
Na, ich wohne ja alleine, also da kommt ja kein Betreuer her jetzt jeden Tag. Da muss ich ja alleine einkaufen und alleine Essen machen jeden Tag.
Über dein Geld kannst du auch selber walten und sagen, ich würde dir das und das heute holen, oder?
Also ich habe so eine Kundenkarte, keine EC-Karte, aber da kann ich ein bisschen selber entscheiden, freier, wie viel ich abheben darf, bis zum gewissen Limit. Aber die gesetzliche hat trotzdem noch so ein bisschen ein Auge drüber.
Taschengeldkonto oder so, ne?
Ein ganz normales Konto, bloß dass ich eine Kundenkarte und jetzt keine EC-Karte.
Ja, das ist ja ein Taschengeldkonto, da ist das so. Ja, genau. Ich wollte fragen, wie ist das bei euch mit Klamotten und Alltag?
Na, ich tue selbst bestimmt wechseln, das mache ich ja selber.
Darfst du auch Klamotten selber aussuchen und einkaufen gehen? Mit?
Na, das macht Mama noch mit mir, aber ich tue halt selbstbestimmt wechseln, weil ich was Frisches anziehen muss.
Bei mir ist es fremdbestimmt, weil ich gehe erst immer mit meiner Mama selber Sachen aussuchen müssen.
Und wie ist es mit den Ausflügen? Dürft ihr selbstbestimmt? Hier steht fremdbestimmt. Wie ist das bei euch?
Zum Beispiel jetzt die Boxreise. Habt ihr selber bestimmt, dass ihr mitmachen wollt?
Ja.
Habt ihr dann so den Katalog bekommen und dann habt ihr den durchgeblättert?
Ja.
Wie ist das abgelaufen?
Ich habe es meiner Mama einfach gesagt, dass ich so eine Boxreise, also so eine Boxwoche mal machen würde. Da hat es dann geguckt und dann hat sie mich angemeldet.
Ich habe es mit der Mama ausgesucht.
Ja, und wir haben ja unterschiedliche Themen gehabt, zum Beispiel das Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, Vielfalt, Sexualität. Was habt ihr da mitgenommen da in diesen Tagen?
Das mit dem Stopp, nein, das will ich nicht. Und dass man das auch hört und nicht überhört. Und wenn man es nicht sagt, dann zeigt, stopp, halt, lass mich in Ruhe. Und das auch ernst nimmt.
Also, ich fand die Boxwoche sehr schön, sehr interessant. Und auch lehrreich. Was ich auch zukünftig mitnehme, ist nicht nur meine eigenen Grenzen kennenzulernen, sondern auch mal auch Nein zu sagen, wenn es mir nichts passt.
Naja, das mit dem Kicken, dem Nein sagen und denjenigen, geh weg, hau ab, lass mich in Ruhe.
Und du?
Ja, das Gleiche.
Vielen Dank.
Sie sagen, es sei wieder natürlich, doch sie liegen falsch, denn in dieser Kultur wird manche Theorie alt und dann haben sie jahrhundertelang Unsinn gequatscht. Davi, mein Freund, wir hatten dich unter Verdacht. Sex dient nicht nur der Fortpflanzung. Sex macht Spaß, das wirft deren Ordnung um. Surprise! Es gibt doch mehr als zwei Geschlechter. Wirf einen Blick in die Natur und du weißt, wer recht hat. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Das war kein Revierkampf, das sind gaye Giraffen. Rum ist Primaten, nehmt euch ein Beispiel an Affen. Statt zu streiten, wird bei dem Bonobus munter getauscht. Sie sind gechillte Tiere, das wünscht man dem Menschen mitunter auch. Jeder zehnte Pinguin ist keine Hete. Wie ist das bei uns? Wir wissen leider zu wenig. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. In der Tierwelt wimmelt es nur so von von Homos und Trans. Delfinweibchen wissen, was eine Flosse so kann. Walmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind. Halbe Meeresgrund ist hinter oder wechselt sein Geschlecht. F2M, M2F, nicht binär, alles echt. Chromosomen sind nicht alles und Hormone im Wandel. Es gibt keine Behandlung, niemand wird doof behandelt. Sie haben One-Night-Stands oder leben monogam. Kein Tier hat im Schrank hier seine Lebenszeit vertan. Schwule Schwäne adoptieren verlassene Eier. Unterziehen die geschlüpften Babys dann gemeinsam. Albatros-Lesben geben sich einen Abend hin und leben dann als Familie mit der Partnerin. Flamingos, Störche, Geier und Möwen. Es gibt viele queere Vögel, die gern feiern und vögeln. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Sowas gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär. Wenn plötzlich alle schwul sind, dann stirbt die Menschheit aus. Sie müssen sich entscheiden, Männer oder Frauen. Es gibt Schnecken, die haben an ihren Enden je ein anderes Geschlechtsorgan, um es zu verwenden. Sie leben in Kommunen und Gruppensex ist Standard. Sie bilden einen Kreis und alle sind dann schwanger. Bei Seepferdchen beginnt der Lebenslauf mit der Schwangerschaft in Papas Babybauch. Die Männer kriegen Kinder, mir nix, dir nix. Tja, wenn das nicht queer ist. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich tu mich damit schwer. Gäbe es nicht, wenn ich Bundeskanzlerin wär.
Musikalisch eingestimmt mit dem Titel Queere Tiere von Suki hören wir im Folgenden Luise über ihre Erfahrungen mit Kampfsport und insbesondere mit dem Flinter Kampfsportverein Sidekick e.V. in Leipzig sprechen.
Und wie bist du an den Verein gekommen?
An welchen Verein?
An den Sidekick.
Naja, also der Sidekick ist halt der einzige Verein in Leipzig, wo halt keine Cis-Männer trainieren dürfen. Und das hat halt eine andere Atmosphäre so. Und die anderen Kampfsportvereine in Leipzig oder Kampfsportclubs, die haben halt einfach eine andere Attitüde, die gehen anders an Kampfsport ran, weißt du? Also da sind halt einfach sehr viele, also es ist einfach eine männerdominierte Sportart und deswegen gibt es da nicht so gut, also nicht so viele gute Alternativen. Man muss da auch immer aufpassen, dass man nicht an Kampfsportclubs gerät, wo halt eine rechte Gesinnung herrscht. Weil es ja auch oft sozusagen missbraucht wird von Leuten, die einfach ja, eine rechte Gesinnung haben. Und da fällt dann sowieso auch schon mal einiges weg, weißt du?
Es geht ja auch im Podcast wahrscheinlich um Selbstbestimmung und Empowerment.
Ja.
Vielleicht, was hat das damit zu tun? Das ist eigentlich reingefallen.
Ja. Ja. Also Kampfsport für Flinterpersonen, finde ich, ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite lernst du deinen Körper kennen, du weißt, wozu der in der Lage ist, du baust Kraft auf. Das hat was total Bestärkendes und das kann einem total Selbstsicherheit geben, auch wenn ich jetzt nicht empfehlen würde, das irgendwie, weiß nicht, irgendwo abends anzuwenden, weil du weißt nie, wer dir da gegenübersteht, ne? Also wenn das eine Person ist, die wesentlich schwerer ist als du, hast du einfach verloren. Die Person kann auf Drogen sein, die Person kann irgendwie ein Messer in der Hand haben, es können mehrere Personen sein, da hast du keine Chance, egal wie gut du Kampfsport machst. Und trotzdem ist es dieses theoretische Wissen. Ich habe auch gemerkt, im Laufe der Jahre habe ich einfach ein anderes. Ich laufe anders, also ich laufe aufrechter, vielleicht auch ein bisschen breitbeiniger oder so, weil ich einfach, also es ist vielleicht so eine andere Ausstrahlung oder so, die mir Sicherheit gibt und die mich vielleicht dabei ja auch schützt, sozusagen. Das finde ich richtig gut am Kampfsport. Und auf der anderen Seite ist es halt immer noch so sehr männerdominiert, dass halt Flinterpersonen sich da in so eine Welt integrieren müssen, die eigentlich gar nicht für sie geschaffen ist. Und das fängt zum Beispiel damit an, was man für Materialien beim Kampfsport benutzt. Also richtig häufig sind halt diese Thigh-Pads, gegen die man kicken und boxen kann, sind halt zum Beispiel viel zu groß. Oder auch diese Bauchgurte, ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Also man hat dann so Bauchgurte um für
Hast du mir nicht gezeigt.
Okay, okay, aber also es gibt so Bauchgurte, die machst du um, die polstern sozusagen den Bauch, wenn du Kicks gegen den Bauch bekommst sozusagen.
Du hast ja keinen Gürtel umgehabt, du hast gesagt, das sind deine Muskeln.
Ja, genau, also du kannst halt da sozusagen gegen den Bauch dich abhärten oder du hast so einen großen Bauchgurt um und der ist halt auch überhaupt nicht für Personen konzipiert oder gemacht, die halt Brüste haben, weil der viel zu groß ist. Also und wenn du dann einen Kick abbekommst, dann drückt es dir halt voll die Brust ein. Und das sind halt zum Beispiel schon so Sachen, die halt einfach nur für andere Körperformen gemacht worden sind. Auch Boxhandschuhe sind halt häufig zu groß. Und wenn du dann kleine Boxhandschuhe kaufen willst, dann haben die halt Blümchen. So. Das sind halt dann die Frauenhandschuhe. Die sind dann rosa oder haben Blümchen. Und das fuckt mich halt ab, weißt du? Und auch genau diese ganze Attitüde, die häufig in so Kampfsportclubs herrscht, wenn da halt, keine Ahnung, über 80% Männer ein- und ausgehen, die halt irgendwie nur darauf aus sind, irgendwie hart zu sein und stärker zu sein und sich zu duellieren und zu gucken, irgendwie, wer hat hier die meisten Muskeln und so. Und ich glaube, das ist einfach eine Atmosphäre oder eine Umwelt, die überhaupt nicht für, also da haben Flinterpersonen eigentlich ja keinen Bock drauf. Also eigentlich müsste man das Ganze von neuem aufziehen und quasi eine andere Umwelt, Kampfsportumwelt für Flinterpersonen machen. Und das ist aber unheimlich schwer. Ja, und das würde zum Beispiel anfangen mit den Materialien, die man benutzt. Dass es da einfach, ja, dass die Sachen kleiner sind, anders. Auch Mundschutze zum Beispiel, also oder Zahnschutz, die sind einfach in 90% der Fälle sind die zu groß. Du kannst dann für Jugendliche kaufen, die sind dann zu klein, oder halt für Erwachsene und das ist aber halt für viel zu große Kiefer gemacht.
Haben wir auch mitgekriegt, wo wir den Füßeabdruck gemacht haben.
Ja, genau, die waren einfach viel zu groß und das fuckt mich ab, weil das sind eigentlich Sachen, die kann man ändern. Das ist jetzt nicht so kompliziert, denke ich mir, da was Neues zu entwickeln, dass andere, also dass viel mehr Personen daran teilhaben können, die andere Körper haben.
Nachdem uns Luise erste Einblicke in die Kampfsportszene und deren Unterrepräsentation von Flinterpersonen gab, wird umso deutlicher, wie wichtig und wertvoll Angebote speziell für den Personenkreis von Flinter sind. Als eine der LeiterInnen des Sidekick-Vereins, der Sport im Bereich Thai-Boxen, Selbstbehauptungstrainings, Konditionssport, Krafttraining, Yoga und Rückenfit für Flinterpersonen anbietet, erzählt uns Imke im Folgenden mehr zum Verein Sidekick.
Wie lernt man Selbstbestimmung und so? Selbstbestimmung, Behauptung.
Genau, wir haben auch Selbstbehauptungskurse bei Sidekick, die sich mit dem Thema Selbstbehauptung beschäftigen. Da kann man sich auch dafür anmelden und ich glaube auch 10 Wochen lang an so einem Selbstbehauptungskurs teilnehmen. Manchmal haben wir auch am Wochenende Workshops zu dem Thema. Aber was natürlich auch beim Thai-Boxen passiert, also wenn man Kampfsport macht oder jede Art von Kampfsport, ist, dass das auch sich positiv auf das eigene Selbstbewusstsein auswirkt. Und auch dazu führt, dass man sich im Alltag oder auf der Straße besser selbst behaupten kann. Also Kampfsport zu trainieren hat auch den Nebeneffekt, dass es auch zu einem anderen Auftreten führt. Und man, ja, es ist nicht vielleicht nicht genau Selbstbehauptungstraining, aber es unterstützt dabei, dass man sich besser selbst behaupten kann.
Okay. Wie versucht der Verein, Barriere herzustellen?
Also uns ist es total wichtig, dass Leute so an den Trainings teilnehmen können, wie sie das für sich gerne möchten. Es gibt keine Zwang, Sachen zu machen, Übungen zu machen, die man nicht machen möchte. Man hat jederzeit die Möglichkeit, auch mal eine Pause zu machen, wenn man eine Pause braucht. Man kann sich auch komplett auspowern, wenn man gerade Lust darauf hat, sich komplett auszupowern, aber es gibt da keinen Druck von unserer Seite aus oder von TrainerInnen-Seite aus, sondern uns ist es wichtig, dass Leute lernen, auch ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und ja, auch lernen, dann vielleicht auch mal Stopp zu sagen oder zu sagen, nee, das möchte ich jetzt heute nicht machen oder das kann ich heute nicht machen. Und dann ist das total in Ordnung und wird von uns nicht bewertet. Und uns ist auch wichtig, dass alle, die trainieren, von den TrainerInnen, von den trainingsgebenden Personen auch gleich viel Aufmerksamkeit bekommen. Also unabhängig davon, ob jemand jeden Tag kommt oder ob jemand einmal im Monat kommt oder ob jemand zum Fitnesstraining kommt oder zum Techniktraining, ist es uns wichtig, dass die Personen sich gesehen fühlen und von den TrainerInnen auch Feedback bekommen, sodass alle in ihren eigenen und persönlichen Zielen weiterkommen, die ja ganz unterschiedlich sein können, was gut ist.
Nimmst du vielleicht bei Queers und Flinters einen besonderen Bedarf wahr, sich auch irgendwie selbstwirksam zu fühlen, auszupowern, Stärke zu spüren oder vielleicht auch unterdrückte Emotionen rauszulassen? Also Boxen ist ja auch ein Sport oder so ein Boxsack, wo man auch Wut und sonst was rauslassen kann, vielleicht Angst. Genau, und mich würde interessieren, ob deiner Gruppe, die ja auch viel, gerade aktuell viel so Backlashes erfährt, ob du da das Gefühl hast, dass der Bedarf vielleicht sogar nochmal höher.
Ja, kann ich definitiv mit Ja beantworten. Also was wir ja beim Kampfsport ganz viel machen, sind auswärts gerichtete Bewegungen. Also Bewegungen, die vom eigenen Körper nach außen gehen. Also die Richtung ist auch so ein bisschen was, was ich bei mir habe, von mir weg zu bewegen. Und ich glaube, Flinterpersonen und Queers machen in der Gesellschaft richtig oft die Erfahrung, dass sie Sachen in sich aufnehmen und dann aber keinen Raum und keine Möglichkeit haben, das wieder loszuwerden. Und Kampfsport kann total einen Raum und eine Möglichkeit sein, Emotionen auch nach außen wiederzubringen und sich dann auch ein Stück weit freier zu fühlen, auch nach einem Training, weil man was loslassen konnte. Und ich denke auch, also dass es sehr viel mit gesellschaftlichen Rollen zu tun hat oder mit dem, was von Flinterpersonen erwartet wird oder von queeren Personen, wie sie sich zu verhalten haben. Und wir bekommen ganz viel das Feedback von Leuten, die uns sagen, ey, ich bin nach dem Training besser drauf.
Ist hier vielleicht ein Ort, wo Selbstbestimmung ausgeübt werden kann oder wo Fremdbestimmung so ein bisschen von sich geschüttelt werden kann auch? Oder gibt es, ist es eine klassische Sache vielleicht bei anderen Kampfsportvereinen, dass sie eben doch sehr fremdbestimmend sind durch sehr strikte Vorgaben? Oder
ja. Ich glaube, was schon so dem Training irgendwie auch innewohnt ist, dass jemand einem vorgibt, was man machen soll. Also es steht eine trainingsgebende Person vor der Gruppe, die allen sagt, was die Menschen machen sollen. Und ich glaube, der Moment hier drin ist, dass wir versuchen, den Raum so zu gestalten, dass Menschen das Gefühl haben, sie müssen nicht, wenn sie nicht wollen, oder sie müssen nicht, wenn sie nicht können. Und darüber dann eine Selbstwirksamkeit erlangen können oder auch so was ganz Konkretes wie zu lernen, zu kommunizieren, hey, das ist mir jetzt gerade irgendwie, also zum Beispiel in PartnerInnenübungen zu sagen zu können, das ist mir gerade zu doll oder das ist mir gerade zu schnell und dann zu merken, ah ja, die andere Person hört mir zu und macht dann auch zum Beispiel langsamer oder weniger doll. Genau. Aber auch zum Beispiel sagen zu können, ich habe heute richtig Lust, richtig doll zu machen und dann gehe ich halt vielleicht mal an den Sandsack und power mich aus und stehe da irgendwie für meine Bedürfnisse ein.
Das waren spannende Einblicke aus dem Sidekick-Verein in Leipzig. Wir sind damit zum Ende der heutigen Podcast-Folge in der Reihe Gedankenräume gekommen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn Sie wieder vorbeischauen bei Gedankenräume. Ein Podcast des Quabis-Teams der Universität Leipzig.